Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Herzlich willkommen, ich bin Kirsten Dietrich. Ich möchte in dieser Folge unseres Podcasts mit Ihnen übers Konvertieren nachdenken. Wenn ein Mensch die religiöse Orientierung ganz grundlegend verändert, wenn er oder sie also sagt, früher gehörte ich vielleicht irgendwie wischiwaschi zum Christentum, jetzt aber bekenne ich mich überzeugt und ohne Wenn und Aber zum Islam, dann nennt man das Konversion, Bekehrung. Das wird immer noch oft als eine spektakuläre Sache wahrgenommen. Vielleicht, weil da immer noch eine Urszene der Konversion mit reinspielt, die sogar sprichwörtlich geworden ist. Dass jemand nämlich vom Saulus zum Paulus wird. Das bezieht sich auf eine Geschichte aus dem Neuen Testament der Bibel. In der war ein gewisser Saulus auf seinem Pferd unterwegs, als er plötzlich eine besondere Begegnung hatte.
Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Er fragte: »Wer bist du, Herr?« Die Stimme antwortete: »Ich bin Jesus, den du verfolgst.«
Und so wurde aus dem Juden Saulus der Christ Paulus und damit der Begründer der Kirche, so die christliche Überzeugung für Jahrhunderte. Aber wenn man genauer hinschaut, dann hat schon diese einfache Bekehrungsgeschichte viel mehr Dimensionen. Paulus hat Briefe geschrieben, die Teil des Neuen Testaments sind, und da erzählt er die Geschichte nicht halb so dramatisch. Damit fängt's schon an. Paulus blieb auch Zeit seines Lebens Jude, nur eben einer, für den auch Jesus wichtig war. Und nicht mal der Namenswechsel war so dramatisch. Er benutzte nämlich schon immer beide Namen, Saulus und Paulus, je nachdem, ob er in seiner jüdischen Nachbarschaft unterwegs war oder offiziell griechisch. Und warum ich diese 2000 Jahre alte Bekehrungsgeschichte so ausführlich erzähle? Weil eben darin beide Aspekte von Konversion drinstecken. Die sensationelle Lebenswende und die ganz vielschichtige Realität. Und genau da wollen wir in dieser Stunde nachfragen. Unter Muslimen, die zum Christentum übergetreten sind, bei der Debatte in jüdischen Gemeinden und bei Neumusliminnen auf Instagram. Wenn jemand seine Religion ganz offiziell wechselt, dann landet das öfter, als man denkt, vor Gericht oder wird von Behörden akribisch auf Plausibilität überprüft. Dann nämlich, wenn Menschen aus muslimisch geprägten Ländern, vor allem Iran und Afghanistan, zum Christentum konvertieren und deswegen dann in Europa Asyl suchen. Die Ausländerbehörden nehmen für sich in Anspruch, feststellen zu können, ob das eine echte Konversion ist. Oft durch Glaubensprüfungen, die wahrscheinlich die meisten ins Christentum Geborenen kaum bestehen würden. Andererseits bekommen die ehemaligen Muslime auch mit manchen Vertretern des Islams Probleme. Denn denen gilt die Abkehr vom Islam als strafwürdiges Verbrechen. Konvertierte Ex-Muslime und Musliminnen haben sich also oft unter schwierigen Umständen fürs Christentum als neue Religion entschieden. Alexander Musik hat in Wien mit konvertierten Geflüchteten gesprochen und gefragt, welchen Blick zurück auf den Islam haben sie?
Die Fenster im Erdgeschoss des modernen Wohnhauses mitten in Wien sind zugeklebt. Kein Schild weist darauf hin, dass sich hinter den Fenstern eine Begegnungsstätte für Konvertiten aus dem Iran befindet, die in Österreich ein neues Leben angefangen haben. Darunter eine Frau, die sich Anna Maria nennt, und bereits 1994 Christin geworden ist. Anna Maria ist ihr Taufname.
Ja, ich glaube, Jesus ist momentan bei uns Superstar. Ja, wirklich. Also viele Leute heimlich glauben an Jesus Christus. Es gibt eine kleine Gruppe, die es ihnen gelingt, dass auch im Ausland sich taufen lassen und wieder zurückkehren. Aber die meisten sind eher nicht getauft. Die können nur durch Satellite oder Internet oder die Bibel, die hinein in Iran geschmuggelt wird, in den Untergrund, in eine Wohnung, in eine Keller sich treffen. Das ist alles, was sie haben.
Muslim Background Believers werden Christen mit muslimischem Glaubenshintergrund in christlich-missionarischen Kreisen oft genannt. Ihren Glauben praktizieren sie in manchen Ländern unter Gefahr für Leib und Leben. Nach Schätzungen der evangelikalen Hilfsorganisation Open Doors gibt es allein im Iran über 1,2 Millionen Menschen, die sich heimlich Bibelstellen vorlesen oder beten. Zwar werden die Zahlen von Open Doors immer wieder angezweifelt, angesichts der Härte des islamischen Regimes im Iran ist jedoch sehr plausibel, dass immer mehr Menschen nach Alternativen suchen. Anna Maria sitzt im Begegnungszentrum unter riesigen Fotos von Wald- und Wüstenlandschaften, die an die alte Heimat erinnern sollen. Ein großes leuchtendes Kreuz, das regelmäßig die Farbe wechselt, hängt von der Decke. Im Nebenraum lockt ein Fitnessstudio mit dutzenden Kraftmaschinen vor allem junge Männer an. Geöffnet ist es von 5 Uhr früh bis 23 Uhr nachts.
Alles, was im Koran war, man wollte glauben. Ich habe mich bemüht, daran glauben, aber es war nicht möglich, weil es gab die Dinge, die nicht für mich ganz logisch waren. Oder ich konnte so einen Gott nicht mir vorstellen. Also eher dieser barmherzige Gott im christlichen Glaube hat mich mehr überzeugt, mein Herz und meine Seele berührt, als ein strenger Gott im islamischen Glaube, der nur Scharia geschaffen hat. Ich musste mich an diese Scharia halten und wenn nicht, wurde ich auch streng bestraft. Das war für mich nicht akzeptabel.
Für Anna Maria scheint die strenge Gesetzgebung, die sie im Iran erlebt hat, die einzige Form zu sein, die der Islam annehmen kann. Daniel Wichitil sind solche Argumentationsmuster bekannt. Er leitet das Koordinationsbüro Katechumenat und Asyl der Erzdiözese Wien. Eine Anlaufstelle, wie es sie sonst nirgends in Europa gibt, meint Wichitil. Manche Muslime, die bei ihm vorsprechen, wüssten sehr wenig über das Christentum. Andere staunten darüber, dass er, der Christ, mehr über den Islam wisse als sie selber.
Also viele vergleichen Christentum mit dem Islam. Sie sind sehr unzufrieden mit der Situation des Islams in den Heimatländern, erleben das nur als Unterdrückung auf verschiedensten Ebenen und vergleichen dann von Frauenrechte, Menschenrechte allgemein, wirtschaftliche Entwicklung, Korruption. Und dann sagen sie, naja, das muss zusammenhängen mit der Religion. Das heißt, das Christentum muss die bessere Religion sein. Ja?
Die zukünftigen Konvertiten halten die Länder Europas fälschlicherweise gern für homogen christlich statt für säkular, erzählt Wichitil. Als religiösen Gegenentwurf zu ihren islamischen Heimatländern. Manche Täuflinge hätten bereits die Bibel gelesen und darin Passagen gefunden, von denen sie glaubten, sie passten zu ihrer Persönlichkeit. Wieder andere haben ein Erweckungserlebnis. Ein Beispiel.
Also eine Afghanin, die Analphabetin ist, hat mehrere Träume gehabt und wo sie dann unter Tränen mir gesagt hat, na, würden sie dann nicht auch Christ werden? Und ich gesagt, ja, wahrscheinlich. Und wir haben dann mehrere Einheiten gebraucht, um das zu deuten, weil sie mehrmals gesagt hat, warum ist mir das geschehen? Ich bin in Afghanistan, ich habe keine Schule gehabt, ich war Analphabetin und dann habe ich diese Träume. Was will Gott mir eigentlich damit sagen? Ja?
Ein Treffen im Haus der Erzdiözese am Wiener Stephansplatz mit einem jungen Iraner. Er arbeitet als Dolmetscher, auch er will anonym bleiben. Als Taufnamen hat er sich Paul ausgesucht. Denn Paulus aus der Bibel sei ja auch ein Konvertit gewesen und der erste Theologe, sagt der 32-Jährige, der seit 8 Jahren in Österreich lebt und in Wien Physik studiert.
Am Anfang war ich in der Schule im Iran. Dort ist alle Sache, dass man begegnet, irgendwie islamisch. Medien, Schule, Pause in der Schule, alles. Und das war für mich zu viel. Wir haben immer diese Religionsstunde gehabt, islamische Gebete, also solche Dinge. In der Schule, auch in Pause. Eigentlich, das war irgendwie brutal.
Die Strenge und Gewalt, die ihm mit dem Islam verbunden zu sein schien, stießen Paul immer mehr ab. Jahrelang wusste er überhaupt nicht mehr, was er glauben sollte und was nicht, wie er erzählt. Dann nahm er eines Tages an einem Konzert in einer Kirche in Wien teil. Seitdem fühle er sich dem Christentum nahe, erinnert sich Paul.
Erst einmal für mich war, dass ich in einem religiösen Ort ein gutes Gefühl gehabt. Die wünschen immer Tod für alle, die nicht islamisch sind. Aber hier, die sagen, kannst beten, egal, okay, ist du auch nicht Christ bist.
Besonders wichtig ist ihm im Christentum der Gedanke der Nächstenliebe, betont Paul. Er weiß, dass er bis auf Weiteres nicht in seine Heimat zurückkehren kann. Als Konvertit und als jemand, der an den Protesten gegen das Regime teilgenommen hat. Auch Anna Maria aus dem Begegnungszentrum sagt, In den Iran zurückzukehren sei Selbstmord und führt das wieder ganz grundsätzlich auf den Islam zurück.
Ja, also eine Frau in islamischer Glaube ist ein Mensch zweiter Klasse. Also das ist ein Leben, das man sich nicht vorstellen kann. Ich habe mich wie eine Gefangene gefühlt. Unter der Schleier, ich habe gedacht, es ist mein Gefängnis. Frau sein ist mein Gefängnis. Ich war keine freie Mensch.
Als Neuchristen müssen die ehemaligen Muslime in Österreich übrigens erst einmal keine Kirchenabgabe, das Pendant zur Kirchensteuer in Deutschland, bezahlen. Aus Sicherheitsgründen. Denn es kann immer sein, dass Ex-Muslime mit anderen Muslimen zusammenleben, etwa in einer Wohngemeinschaft oder einem Wohnheim. Da kann Post von der Kirche schnell für böses Blut sorgen, so die Befürchtung. Paul hat solche Erfahrungen in Österreich noch nicht gemacht, sagt er. Anna-Maria indes schon.
Natürlich, jeder von uns, jeder Konvertierte hat schon erlebt. Gell? Entweder Morddrohungen oder manche sind sogar zusammengeschlagen worden. Die leiden schon viel. Vielleicht bis jetzt ist niemand davor jetzt umgebracht worden, aber leiden tun wir schon. Also es ist nicht leicht, auch in Österreich.
Sagt die ehemalige Muslimin und jetzt Christin, die sich auf den Namen Anna-Maria hat taufen lassen. Alexander Musik wollte wissen, wie konvertierte Musliminnen und Muslime auf den Glauben blicken, den sie verlassen haben. Konversion und Bekehrung ist unser Thema. Und jetzt soll es um eine Religion gehen, die Konversion eigentlich gar nicht vorsieht. Oder sie zumindest nicht aktiv fördert. Ums Judentum nämlich. Denn das wirbt nicht um neue Mitglieder. Es hat keine Mission. Trotzdem wechseln natürlich bis heute Menschen ins Judentum, meistens der Liebe wegen, weil sie einen jüdischen Menschen heiraten. Es liegt aber an zwei anderen Gruppen, weswegen gerade in den deutschen jüdischen Gemeinden immer wieder heftig über Konversion und vor allem über die Rolle von Konvertierten diskutiert wird. Das sind einmal die sogenannten patrilinearen Jüdinnen und Juden aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, deren Jüdischkeit oft nicht den religionsrechtlichen Vorgaben entspricht. Und es gibt diejenigen, die aus eigenem Antrieb zum Judentum gehören wollen. Eigentlich eine verschwindend kleine Gruppe, offiziell etwas über 2000 Menschen in den letzten 30 Jahren, das wären also ungefähr 100 im Jahr. Die Debatte ist aber um ein Vielfaches größer. Jens Rosbach berichtet über Konversion als schwieriges Thema fürs Judentum.
Erika Zinger hatte eine Identitätskrise. Die Berliner Journalistin kam in den 90er Jahren als Zweijährige mit ihren Eltern aus Moldawien nach Deutschland. Sie gehörten zu den über 200.000, die als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion einwanderten. Erika hat einen jüdischen Vater und eine nichtjüdische Mutter und dachte eigentlich immer, dass sie selbst ebenfalls jüdisch sei. Doch hierzulande hörte sie ständig den Satz, du bist doch gar keine Jüdin.
Das war erstmal irgendwie so ein Schlag ins Gesicht. Dann dachte ich so, hä, wieso eigentlich? Also mir war das gar nicht bewusst, dass es da entscheidend ist, dass die Mutter jüdisch ist. Ja, hab das dann irgendwie so verinnerlicht, dass ich eine ganze Zeit eigentlich mit so einem Komplex rumgelaufen bin und dachte, ja gut, dann bin ich irgendwie ja dann doch nicht jüdisch. Ich bin's ja irgendwie nicht.
Der Hintergrund? In der Sowjetunion galt als jüdisch, wer einen jüdischen Vater hatte. Die Mutter spielte dabei keine Rolle. Doch eigentlich gilt in den jüdischen Gemeinden weltweit, gemäß den religiösen Überlieferungen, die umgekehrte Regel. So durften in den vergangenen 30 Jahren tausende russischsprachige Zuwanderer, die keine jüdische Mutter vorweisen konnten, in Deutschland kein Gemeindemitglied werden.
Ich habe den Eindruck, dass die jüdischen Gemeinden etwas engstirnig sind und unflexibel.
Der Knackpunkt? Die meisten jüdischen Gemeinden hierzulande sind orthodox geprägt und die orthodoxe Rabbinerkonferenz Deutschland verlangt eine aufwendige Konversion von den sogenannten Vaterjuden. Vorstandsmitglied Scholt Baller erklärt, dass diese jüdischen Zuwanderer genauso wie Nichtjuden offiziell zum Judentum übertreten müssen.
Das orthodoxe Judentum legt Wert auf die konsequente Einhaltung der Halacha, der religiösen Gesetze. Wir können keine Ausnahmen machen, auch nicht bei besonderen Umständen, die Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion erfahren haben.
Ein Übertritt, ein Giur, dauert in der Regel 2 bis 3 Jahre. Dafür muss man Hebräisch sowie die jüdischen Religionsgesetze lernen und diese auch leben, etwa koscher kochen und essen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert seit Jahren einen vereinfachten Übertritt für die Vaterjuden. Doch Ratspräsident Josef Schuster zeigt sich machtlos bei der Umsetzung einer Konversion leid.
Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, schon auch meine Amtsvorgänger ja fast eingefordert haben, findet nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
Flexibler zeigt sich das liberale Judentum. Seine Vertretung, die Allgemeine Rabbinerkonferenz, ermöglicht einen erleichterten Übertritt, eine sogenannte Statusklärung. Dabei muss der Kandidat oder die Kandidatin vor einem jüdischen Religionsgericht, einem Beit Din, die eigene Jüdischkeit darlegen. Dies sei kein großer Aufwand, erklärt Juri Katnikow, der Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn jemand schon sehr aktiv im jüdischen Leben teilnimmt und nur sozusagen auf Papieren nicht koscher ist, dann korrigieren wir diese Sache.
Allerdings steht die liberale Gemeinschaft mitunter im Verdacht, auch bei einer regulären Konversion, etwa bei einem Übertritt von Christen zum Judentum, nicht streng genug zu sein und so Discount-Juden zu produzieren, wie die jüdische Allgemeine im vergangenen September polemisch formulierte. Der Anlass? Ein Artikel der Berliner Kantorin Avital Gerstetter in der Zeitung Die Welt, der zu einer heftigen Debatte führte. Zitat:
In den letzten 3 Jahrzehnten haben die Übertritte allerdings sehr stark zugenommen, was in manchen Beta-Gemeinschaften dazu führte, dass die Quote der Konvertiten bei bis zu 80% liegt. Jede über viele Generationen gewachsene jüdische Traditionspflege scheint so kaum noch leistbar.
Gerstetter schreibt von christlich sozialisierten Konvertiten, deren eifrig erlerntes Buchwissen fast zu einer ganz neuen Religion führe. Dabei spiele auch die deutsche Schuld am Holocaust eine Rolle.
Andere wiederum empfinden ihre Familiengeschichte als unerträglich und wünschen sich, auf die andere Seite wechseln zu dürfen, von der Täterfamilie in ein neues jüdisches Familienkonstrukt als bizarre Form einer abstrakten Wiedergutmachung, die Ablasskonversion.
Unter Jüdinnen und Juden gilt als unausgesprochenes Tabu, sie nach ihrer Konversion zu fragen oder einen Übertritt gar zu hinterfragen. Nicht nur daran rührte der Meinungsartikel. Der Text führte auch dazu, dass sich einige Konvertiten grundsätzlich angegriffen fühlten. So entließ die jüdische Gemeinde zu Berlin, die für ihren autoritären Führungsstil bekannt ist, die Kantoren kurzerhand nach ihrer Veröffentlichung. Die Betroffene zog gegen die Kündigung vor Gericht. Verhandlungstermin ist der 17. Mai. Bis dahin gibt Gerstetter kein Interview. Die liberale Rabbinerin Ulrike Offenberg, die in Hameln und Stuttgart praktiziert, hält juristische Strafen in einer Religionsdebatte für unangebracht. Inhaltlich widerspricht sie jedoch der Kantorin, vor allem der These, Deutsche konvertierten auch wegen der Schuld am Holocaust zum Judentum.
Habe ich in meiner langen Zeit eigentlich in dieser Eindeutigkeit nie erlebt.
Die Geistliche räumt jedoch ein, viele Konvertiten hätten sich ihr jüdisches Wissen angelesen, ohne den jüdischen Alltag auch gelebt zu haben. Die Übergetretenen suchten nach Anerkennung in der Religionsgemeinschaft, deshalb seien sie mitunter besonders gesetzesfixiert und besonders ehrgeizig. Dies sei aber kein Problem, im Gegenteil.
Allein hier in Berlin, wenn ich mich so umschaue, in allen Synagogen, von ultraliberal bis orthodox, sind eine große Anzahl der besonders engagierten Leute, die das Synagogenleben, die das Gemeindeleben tragen, Übergetretene. Die meisten Synagogen könnten schließen, wenn diese Leute nicht da wären.
Ulrike Offenberg konvertierte vor 32 Jahren selbst zum Judentum und kann deshalb aus eigenem Erleben Avital Gerstetter in einem Punkt recht geben, nämlich dass frisch Übergetretene nicht sofort Rabbiner oder Rabbinerin werden sollten. Offenberg hält eine Karenzzeit von 5 Jahren für nötig, um alle Schattierungen des Jüdischseins kennenzulernen und danach Beterinnen und Beter anleiten zu können.
Das ist eben ein langer Lernprozess,
sagt die jüdische Rabbinerin Ulrike Offenberg.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Konversion, Bekehrung, unser Thema in dieser Stunde in Deutschlandfunk Kultur. Und in diesen Worten, da steckt schon die Kehre, die Wende drin, die eine solche Bekehrung für die jeweilige Person bedeutet. Also das ist nichts, was man so nebenbei macht, sondern etwas, mit dem sich das Leben radikal verändert. Eine ureigene persönliche Entscheidung. Und doch ähneln sich viele Bekehrungsgeschichten, wenn man sie nebeneinander legt und vergleicht. Und das deutet schon darauf hin, Konversion ist einerseits was radikal Persönliches und hat andererseits ein ganz bestimmtes Muster. Und wie das beides zusammengeht, darüber möchte ich mit Monika Wohlrab-Saar reden. Sie ist Professorin für Kultursoziologie an der Universität Leipzig und hat sich immer wieder mit dem Thema Konversion beschäftigt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Wohlrab-Saar, Konversion ist Teil einer Lebensgeschichte. Fangen wir also mal ganz am Anfang an mit der Frage, was steht denn am Anfang? Warum beginnt jemand einen Prozess, der zu einer Konversion führt?
Also ich würde sagen, am Anfang steht, und es ist nicht ein Punkt, sondern oft ein längerer Prozess, eine Irritation im bisherigen Leben, eine Unzufriedenheit, manchmal eine manifeste Krise, aber ein Prozess, der Personen dazu veranlasst, offen zu werden für Anregungen neuer Art, für Angebote, die von außen kommen, mit denen man konfrontiert wird und sozusagen eine Empfänglichkeit schafft.
Das heißt, jede Person, die sich prinzipiell unzufrieden im Leben fühlt, kann dann auch offen werden für eine Konversion?
Das ist ja jetzt eine sehr allgemeine Beschreibung. Aber im Prinzip würde ich sagen, ja, ich glaube nicht, dass es irgendeine Form von Zwangsläufigkeit gibt, die dann bestimmte Personengruppen zu einer bestimmten Lösung führt, sondern es ist ein breites Spektrum von Verunsicherung, von einem Beginn zu fragen, von Krisenhaftigkeit, der einen in unterschiedliche Richtungen treiben kann. Die einen führt er vielleicht in Richtung Therapie, die anderen führt er in Richtung einer Verliebtheit und die dritten kann er in Richtung einer Konversion führen.
Jemand war Muslim und wird Christ oder jemand war Christin und wird überzeugte Buddhistin. Wenn wir über eine Konversion reden, reden wir ja meistens über eine einzelne Person. Gibt es trotzdem etwas, was diese Konversion vergleichbar macht?
Also ich würde sagen, dieses Verhältnis von Besonderheit und Allgemeinheit, das gilt für die Konversion wie für alle anderen Lebensprozesse auch. Also so wie wir, wenn wir uns verlieben, einerseits was Höchstpersönliches erleben und gleichzeitig das aber in Worten beschreiben, die uns mit vielen anderen verbinden, die über Liebe reden, so ist es bei Konversion auch. Also es ist ein persönliches Erlebnis und gleichzeitig die Art und Weise, darüber zu sprechen, es zu erzählen, es mit anderen zu teilen, ist dann eine, wo es viele Ähnlichkeiten gibt zwischen den Geschichten von unterschiedlichen Konvertiten.
Dann vielleicht nochmal anders gefragt, gibt es denn was Besonderes an religiösen Konversionsgeschichten, also denen, in denen es wirklich ganz ausdrücklich um das Thema Religion oder einen Religionswechsel geht?
Ja, wobei den Religionswechsel, das müsste man vielleicht nochmal gesondert diskutieren, weil oft sind Konversionen gar keine Religionswechsel. Also früher hat man das so verstanden, aber ich würde sagen, eine Konversion ist eine radikale Neuorientierung im eigenen Leben in Bezug auf etwas und das ist oft eine Religion, aber es kann auch was Politisches sein. Es kann auch eine Hinwendung zum Kommunismus oder zum Rechtsradikalismus sein, ja, oder zu einer anderen Form von Weltanschauung. Also ich glaube, Konversionsprozesse sind schon Prozesse, die über das Religiöse hinausgehen. Aber Konversionen im religiösen Bereich haben natürlich in der Regel damit zu tun, dass man sich von etwas Göttlichem, einer spirituellen Erfahrung angesprochen fühlt, bewegt fühlt, berührt fühlt und daraufhin dann sein Leben neu orientiert. Das ist unterschieden, aber wenn man Konversionsprozesse etwa politischer Art vergleicht, dann gibt es oft doch strukturelle Ähnlichkeiten.
Wie könnte man die fassen? Also was ist eine typische Konversionserzählung?
Insbesondere die Konversionserzählungen, die aus dem Christentum bekannt sind, die haben was mit einem Vorher und Nachher zu tun. Also da ist ein Leben vorher, das beschrieben wird in düsteren Farben, wo man unzufrieden war, wo man das, wonach man sich gesehnt hat, nicht gefunden hat, wo das Leben vielleicht auch auf einer Abwärtsspirale sich bewegt hat. Dann gibt es einen Moment des Umbruchs, der Begegnung mit irgendetwas, mit irgendjemandem, also den paulinischen Bekehrungsmoment im Grunde genommen. Und dann gibt es sozusagen eine Lebensphase danach, wo das Leben neu gestaltet wird und das dann in positiven Farben beschrieben wird. Also das wäre sozusagen die klassische Konversionserzählung, so wie sie auch vielfach aufgeschrieben ist. Wenn man sich Lebensgeschichten von konvertierten Menschen anschaut, dann stellt sich das komplexer dar. Ja? Aber dieses Grundmuster findet man oft. Und es gibt aber auch eine andere Form von Konversionserzählung, wie ich sie etwa unter Muslimen auch oft oder wie sie oft verschriftlicht ist, auch von Muslimen. Das ist eher eine der Suche nach der besten Religion, ja, oder nach der besten Form von Weltanschauung. Und das ist dann oft eine Erzählung, wo man auf der Suche ist, wo man verschiedene Dinge ausprobiert und wo man die bestmögliche dann ausgesucht hat, die rationalste oder wie auch immer das beschrieben wird.
Das heißt, Konversion muss gar nicht immer dieser radikale Bruch sein oder nicht immer dieses radikal dualistische vom dunklen Vorher zum hellen Nachher, sondern es kann auch was Allmählicheres, sich allmählicher Entwickelndes haben?
Es kann auch was Allmählicheres sein. Es gibt ja Formen von Konversion, die sich ereignen oder die sich anbahnen, wenn Menschen eben lange Zeit im Ausland in einem anderen kulturellen Kontext leben. Also wenn sie mit einer anderen Form des Lebens, mit einer anderen Form des Denkens, des Zusammenlebens konfrontiert werden und da hineinwachsen. Und dann kann die Konversion am Ende stehen. So eines Hineinwachsens in einen anderen kulturellen Kontext. Dann ist es nicht unbedingt dieser Bruch. Und dann würde ich sagen, muss man auch einfach nochmal unterscheiden. Es ist die eine Frage, wie werden Konversionen berichtet, erzählt, insbesondere in schriftlicher Form erzählt. Und wie sehen die Biografien aus von Menschen, die konvertiert sind? Die müssen nicht unbedingt nach derselben Logik erzählt werden, wie so eine dann doch immer ein bisschen standardisierte Konversionserzählung aussieht. Also ich habe zum Beispiel mit Konvertiten zum Islam Interviews gemacht, biografische Interviews, wo ich mir die Lebensgeschichte habe erzählen lassen. Und das ist dann durchaus sehr viel komplexer, als wenn man direkt nach einer Konversion fragt, wo man dann oft so ein Vorher-Nachher, Vorher-Krise-Nachher zu hören bekommt.
Das heißt, dieses persönliche Erleben des Wendemomentes muss sich gar nicht unbedingt in der tatsächlich von außen nachvollziehbaren Biografie widerspiegeln.
Ja, genau.
Trotzdem ist ja diese Entschiedenheit, also dieser Moment der Entscheidung etwas, was ja als typisch wahrgenommen wird für Konvertiten, was ja vielleicht auch dann tatsächlich den Umgang innerhalb der Gemeinschaft, in die Menschen konvertieren, durchaus auch kompliziert macht.
Ja, es macht sowohl den Weg in die Gemeinschaft kompliziert und es macht aber natürlich auch das Verhältnis zur bisherigen Umgebung kompliziert. Zum einen ist die Erfahrung in den Gemeinschaften, in die Personen hinein konvertieren, oft, dass die Konvertierten besonders überzeugt sind, besonders genau zu wissen glauben, wie das jetzt auszusehen hat, dieses neue Leben als XY, ja, wo es manchmal eine Irritation gibt, weil sie besonders strikt auftreten oder weil sie eben dieses auch kulturelle Hineinwachsen in einen religiösen Kontext selber gar nicht erlebt haben, sondern das gewissermaßen sich anlesen, sich aneignen. Und dann glauben, es richtig zu machen. Das ist oft so eine Anfangserfahrung, die Konvertiten auch beschreiben, die dann auch sich wieder relativiert im Laufe der Jahre. Und das andere ist eben die Irritation im Hinblick auf die bisherigen Freunde, die Eltern, das soziale Umfeld, die mit dieser Striktheit, mit der Konvertiten anfangs auch auftreten, oft gar nichts anfangen können. Also dann gehen die nicht mehr mit in die Kneipe, dann gehen die nicht mehr mit, was weiß ich, an den Baggersee, dann machen die dies und jenes nicht mehr, weil sie glauben, das sei jetzt mit ihrem neuen Leben nicht mehr vereinbar.
Hat das auch damit zu tun, dass man im eigenen Leben ja selten wirklich so ganz bewusst und gezielt die Maßstäbe auswählt, nach denen man lebt, sondern ganz oft einfach das übernimmt, was man kennt, in das hineinwächst, was man kennt?
Ja, das hat sicherlich damit zu tun, ja. Also es gibt da ja auch so eine, das ist mir unter Konvertiten zum Islam begegnet, also dann die Ablehnung von sogenannten Kulturmuslimen. Ja, das ist genau das, was Sie gerade sagen. Also das sind die, die nicht genau wissen, warum sie tun, was sie tun, die nicht entschieden sind, die nicht Gott an die erste Stelle setzen, sondern die eben einer Tradition folgen. Das ist genau dieses Erleben, wobei natürlich alle Religionen folgen in gewisser Weise einer Tradition zunächst mal, wenn man da hineinwächst und sind eben nicht unterschieden in das ist das Religiöse und das ist das Kulturelle. Konvertiten beginnen aber damit, das zu unterscheiden. Also was ist das wirklich Religiöse? Was müssen wir wirklich tun oder wollen wir wirklich tun? Worauf kommt es an? Was will Gott von uns?
Nun leben wir ja in einer Welt, die immer säkularer wird und die religiös oder auch spirituell immer vielfältiger wird. Hat sich damit das Thema Konversion irgendwann erledigt?
Gute Frage. Das ist jetzt sehr spekulativ. Also zum einen würde ich sagen, ist mit dieser kulturellen Vielfalt natürlich auch ein größeres Spektrum an Konversionsmöglichkeiten verbunden. Es ist nicht mehr so abstrakt, wenn man sich für eine andere Religion entscheidet, sondern man hat Beispiele dafür, vielleicht auch in seinem Umfeld. Man kann sich Dinge anschauen, man hat vielleicht auch Vorbilder oder man hat Anregungen. Also insofern würde ich erstmal sagen, es pluralisiert die Möglichkeit der Konversion. Aber es kann sich natürlich auch mit einer Entwicklung verbinden, wo im Grunde genommen verschiedene Möglichkeiten gleichgültig nebeneinander stehen und wo dann dieses, einen Unterschied zu machen, nicht mehr so eine starke Rolle spielt. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so sein wird. Also ich glaube, dadurch, dass es immer auch eine individuelle Bewegung und individuelle Entscheidung ist, wird es für bestimmte Personen immer eine attraktive Möglichkeit sein, diesen Wandel zu vollziehen oder nach außen hin zu dokumentieren, einen Unterschied zu machen zu dem, wie man sich bisher bewegt und orientiert hat, sodass ich eigentlich nicht unbedingt glaube, dass das die Entwicklung sein wird, die Sie gerade skizziert haben.
Also Konversion wird ein Thema bleiben.
Glaube ich schon, ja.
Konversion ist also ganz privat und trotzdem auch ganz typisch. Ganz herzlichen Dank an Monika Wohlrab-Saar, Professorin für Kultursoziologie an der Universität Leipzig.
Sehr gerne.
Sie heißen Hijabi on Tinder, Nia Narrativ oder Namika die Schreiberin. Auf Instagram präsentieren sich junge Frauen, die zum Islam konvertiert sind. Sie sind selbstbewusst, kritisch und wehren sich gegen Klischees, egal ob die von Glaubensgeschwistern kommen oder von Islamkritikern und Kritikerinnen. Julia Lai hat mit einigen von ihnen gesprochen. Wir wiederholen ihren Beitrag, denn auch wenn die jungen Frauen inzwischen 2 Jahre älter sind, ihre Gedanken übers Konvertieren sind nach wie vor aktuell.
In der Stadt war es halt tatsächlich so, dass ich von da an täglich mindestens 3 bis 7 dumme Sprüche gedrückt bekommen habe, von wegen Terroristenschlampe, verpiss dich in dein Land und noch ganz andere Ausdrücke. Und von da an wurde ich regelmäßig angespuckt, in der Bahn angerempelt. Einmal wurde ich am Dresdner Hauptbahnhof auch beinahe zusammengeschlagen. Die umstehenden Leute haben nur zugeguckt, teilweise gelacht.
Mit 15 begann Namika Sharif, die in Wirklichkeit anders heißt, Kopftuch zu tragen. Zum Islam kam sie schon davor, als 11-Jährige, über den neuen Mann ihrer Mutter. Er war Araber, lebte seine Religion vor allem an Feiertagen, doch Sharif war fasziniert. Inzwischen ist sie 30, verheiratet, hat selbst Kinder und berichtet auf Instagram über ihr Leben als konvertierte deutsche Muslimin. Sharif ist nur eine von mehreren Konvertitinnen, die seit einigen Jahren selbstbewusst in den sozialen Medien auftreten. Sie alle haben sich für eine Religion entschieden, die viele Deutsche für rückwärtsgewandt und frauenfeindlich halten. Sie erfahren Ablehnung und Vorurteile. Warum setzen die Frauen sich dem aus? Und warum suchen sie so bewusst die Öffentlichkeit?
Also bei mir persönlich war es ja dieser Wunsch, selber gehört zu werden mit meinen Themen, die ich im Alltag durchlebe. Es ist tatsächlich so, dass Konvertitinnen nochmal andere Themen mitbringen als zum Beispiel Frauen, die einen Migrationshintergrund in der Familie haben oder die selber hierher migriert sind.
Toya Zurkulen lebt in Berlin und ist vor 4 Jahren konvertiert. Die 27-Jährige arbeitet als Redakteurin bei dem YouTube-Satire-Format Datteltäter. Und sie stammt aus einer katholischen Familie in Hessen. Auf Muslime traf sie das erste Mal bei sogenannten Hip-Hop-Battles, also Tanzwettbewerben. Zurkulen gefiel die regelmäßige Praxis, die die Religion fest im Alltag verankert. Und auch theologisch überzeugte sie der Islam.
Ich hatte auch immer so ein bisschen meine Zweifel oder meine Fragen zu der Person Jesus, Jesus als menschgewordener Gott und so weiter und so fort, mit denen ich nie so im Reinen war, wo ich mir immer dachte, für mich macht es irgendwie nicht so Sinn oder ich letztendlich so, ich glaube da wirklich nicht so dran. Und wo ja dann auch der Islam irgendwie sehr schöne Antworten drauf hat. Also ich hatte auch das Gefühl, viel ist auch über Logik dann passiert.
Die 37-jährige Johanna Wolf lebt in Offenbach. Sie ist alleinerziehende Mutter und hat sich vor 3 Jahren nach langem Zögern entschieden zu konvertieren.
Ich war immer auf der Suche und bin schon relativ früh, schon in der Schule, hat mich der Islam einfach mit dieser schlichten, dieser eigentlich relativ schlichten Logik, sei lieb zu anderen, fasziniert.
Die schlichte Logik des Islam. Ein Gottesbild, das dem Verstand leichter zugänglich ist als das der christlichen Dreifaltigkeit. Esra Özyurek, Professorin für Anthropologie an der London School of Economics, kennt solche Erklärungen gut. Sie sagt, in Deutschland betonen Konvertitinnen oft die rationale Seite ihrer Entscheidung. denn sie müssen ihrem Umfeld vermitteln, dass sie nicht verrückt oder sonderbar sind.
Wenn ich sage, dass ich zu muslimischen Konvertiten forsche, dann kichern viele Leute, so als wäre das lustig. Menschen, die nicht selbst konvertiert sind, stellen sich Personen mit tiefsitzenden Problemen vor. Vielleicht haben sie Probleme in der Familie oder sie stellen sich vor, oh, die haben sich verliebt. Sie haben eine Frau vor Augen, die sich so sehr in einen Muslim verliebt hat, dass sie quasi von allen guten Geistern verlassen ist.
Während viele in Deutschland lebende Muslime schon damit aufwachsen, aufgrund ihrer Religion ausgegrenzt zu werden, sei der Statusverlust für manche Konvertitinnen eine Art Schock. Sie seien es gewohnt, dazuzugehören, ernst genommen zu werden und bekämen nun vermittelt, sie seien unterdrückt oder ungebildet. Mit der plötzlichen Ablehnung gehen Konvertitinnen unterschiedlich um, sagt die Forscherin Özyurek. Manche ziehen sich komplett zurück, andere werden Aktivistinnen. Tuya Zokulen, Johanna Wolf und Namika Sharif haben sich für Letzteres entschieden. Sie wollen damit auch das Vorurteil aufbrechen, alle Musliminnen seien unterdrückt. Zokulen etwa ist es wichtig zu betonen, dass sie mit ihrer Konversion nicht ihren Feminismus abgelegt hat. Sie trägt kein Kopftuch, verzichtet seit der Konversion aber auf knappe Kleidung. Ein Schritt, den sie als Befreiung empfindet.
Was nicht heißt, dass es nicht total cool ist, wenn Mädels ihren Körper zeigen wollen. Es geht vielmehr darum, ich entscheide über meinen Körper und ich entscheide, wie viel ich zeige, wie viel ich preisgebe, wenn von mir gefordert ist, dass ich alles zeige.
Johanna Wolf berichtet auf ihrem Instagram-Profil Hijabi und Tinder darüber, wie es ist, als alleinerziehende, herkunftsdeutsche, muslimische und kopftuchtragende Frau auf Dating-Plattformen wie Tinder unterwegs zu sein. Ihre Kritik richtet sich dabei explizit auch an die muslimische Community. Etwa, wenn muslimische Männer mit ausländischen Wurzeln ihr auf Tinder erklären, sie sei als Enddreißigerin und geschiedene Frau eigentlich nicht mehr begehrenswert, käme wegen ihrer hellen Haut aber trotzdem in Frage.
Diese Ambivalenz darin, gleichzeitig diese totale Abwertung und diese auf ein Podest stellen in einer Haltung, dieses total auf ein Objekt reduzieren, da ging es ja nicht um meine Persönlichkeit, um meinen Charakter, um meine Individualität, da ging es darum, dass ich halt für ihn von Vorteil wäre, in der Mehrheitsgesellschaft anzukommen.
Neben viel Anerkennung erfahren Johanna Wolf, Tuya Zokulen und Namika Sharif auf Instagram auch Hass, sowohl von Islamisten, denen sie zu progressiv sind, als auch von Rechten, denen ihre Entscheidung für den Islam wie Verrat vorkommt. Denn gute deutsche Frauen können in den Augen von Rechtsextremen keine Musliminnen sein. Viele Konvertitinnen spürten eine Verantwortung, sich zu positionieren, glaubt Johanna Wolf.
Vielleicht liegt es auch daran, weil wir wissen, dass wir Privilegien haben. Antimuslimischen Rassismus oder überhaupt Rassismus erleben wir ja weniger als jetzt andere. Heißt nicht, dass wir ihn nicht erleben, aber halt definitiv weniger.
Die öffentliche Sichtbarkeit hat aber auch Vorteile. Sie erlaubt es, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen und gegenseitig zu unterstützen. Denn in fast allen Fällen führt die Entscheidung für den Islam zu Identitätskonflikten.
Und das fängt schon bei sowas an wie dem Hijab, also Kopftuch tragen. Wie sieht es aus für eine deutsche Frau, die nicht vielleicht eine coole Tante hat, die das Hijab trägt und sich daran orientiert? Es muss eigentlich komplett neu interpretiert werden. Es ist eine Identität, die komplett neu gebaut werden muss mit sehr wenigen Vorbildern, die einem da einen Hinweis geben können.
Vielleicht ist das auch die beste Erklärung für die neue Sichtbarkeit von Konvertitinnen auf Instagram. Das Bedürfnis, Antworten auf solche Fragen zu finden und dabei im Gespräch mit beiden Seiten zu bleiben, mit denen, die einen geprägt haben und denen, deren Glauben man angenommen hat. Und zumindest für die Frage des richtigen Kopftuchstils hat Johanna Wolf schon eine elegante Lösung gefunden.
Ich stamme aus einer Gegend, in der durchaus noch Tracht getragen wurde. Ich habe selber zu Hause auch eine Tracht und ich habe mich da versucht, ehrlich gesagt, an die Tracht meiner Heimat zu orientieren. Und deswegen trage ich jetzt mein Kopftuch so, wie es ist. Und ich kann da durchaus auch meine fränkische Herkunft mit meinem Kopftuch vereinbaren.
Das Kopftuch fränkisch gebunden. Julia Lai hat zum Islam konvertierte Frauen auf Instagram gefunden. Sie können unsere Sendung Religion auch im Radio hören, immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Themen aus Religion und Gesellschaft Ihr Ding sind, dann gibt's die auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Deutschlandfunk werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag –
das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.